Ja, vielen Dank, Silivan, und auch euch Musikern für die schönen Lieder. Ein wunderbarer Gottesdienst, den wir gemeinsam ja wirklich genießen dürfen zur Ehre unseres Herrn. Und bevor wir nun einsteigen ins Wort, darf ich nochmals kurz mit uns beten und wir bleiben sitzen. Ja, großer Gott, wir danken dir nun, dass du uns doch Konzentration schenken möchtest, Herr, dass wir alles Störende in uns, was uns gefangen nimmt, Ängste, Sorgen, Programm des Nachmittags, Aufgaben, dass wir alles bei dir ablegen, Herr, bei dir, ja, wissen dürfen, dass du und durch deinen Geist uns auch an alles erinnerst, Herr. Und ich will dich bitten, öffne du uns nun dein Wort. Lass uns einmal mehr staunen über deine Gnade, über deine Weisheit, Herr. Und wir wissen darum, dass der Paulus ja sogar sagt, Herr, obwohl die Epheser ja gläubig sind und den Geist haben, Herr, da bittet er dich, dass du den Geist der Wahrheit schenkst, Herr, den Geist der Weisheit. Ja, wir brauchen deinen Geist, um in die Tiefe deines Wort zu wachsen, Herr. Und so ist es unser Gebetsanliegen, dass du das doch heute Morgen uns schenken mögst, Herr. Wir danken dir. Amen. Ja, das Thema Zukunft im Blick und deshalb auch in diesem Gottesdienst so ganz uns direkt betreffend das Thema heute Morgen, der Herr beurteilt das Leben. Oder wir könnten das Thema auch nennen, es wird alles ins rechte Licht gestellt. Ja, wenn wir uns mit der Zukunft in Bezug der Gemeinde beschäftigen, des Leibes Jesu, da haben wir unsere Auferstehung vor Augen, unsere Verwandlung vor Augen. Wir erhalten alle einen Herrlichkeitsleib. Auf diesen Tag freuen wir uns. Und nun ein wichtiges Element, wenn es um unsere Verwandlung geht, welches in diesem Geschehen vollzogen wird, so verstehe ich das, dann betrifft das auch unser Leben heute. Das hängt ja zusammen. Wir leben schon heute im Prozess der Vervollkommnung eines jeden von uns Gliedes am Leibes unseres Herrn Jesus. Diese Vervollkommnung läuft heute schon. Deshalb sagt Gottes Wort, so schwierig für uns das manchmal ist einzuordnen, mit persönlichen Schicksalen, dass uns alles zum Guten dient. Alles, was uns widerfährt, bei allen Fragezeichen, die wir haben, dient uns zum Guten oder gemäß Schlachterbibel zum Besten. Wir leben im Vervollkommnungsprozess. Und so sind wir beim ersten Punkt. Nicht erschrecken, wir haben 5 Punkte, aber es dauert nicht länger wie sonst. Der erste Punkt, unsere Situation heute. Ja, Römer Kapitel 7 zeigt uns unter anderem, übrigens zugrunde liegt uns 2. Korinther 5, 1 bis 10. In diesem Abschnitt werden wir uns hauptsächlich aufhalten. Nun, zu unserer Situation heute, da zeigt uns Römer Kapitel 7 unter anderem, dass das Fleisch der Wohnsitz der Sünde ist. Wir haben es gestern schon gesagt, es zieht uns zurück zu den Fleischtöpfen, eben in die Welt. Das Fleisch, es lockt dorthin, was Gott und seinen Sohn eben nicht meinen. Und nun, wir als Glieder des Leibes unseres Herrn Jesus sind aber im Geist, im Geist bereits schon am heutigen Tag in der neuen Stellung. Nicht mehr im Fleisch, durch Gottes Geist in uns. Römer 8, Vers 9. Und wir haben das wunderbare Vorrecht, unseren Leib nicht aus uns, sondern gewirkt durch unseren Herrn Jesus, unseren Leib im Hier und Jetzt dienstbar unserem Herrn zur Verfügung zu stellen, bereitzustellen. Wir dürfen lernen, durch und in ihm über unseren Leib zu herrschen. zu herrschen. Und das schaffen wir nicht aus uns. Heiligung gewirkt durch den lebendigen Gott. Aber da stellt sich für uns die Frage, stellen wir uns dazu bereit? Geben wir uns dem auch hin? Zum anderen ist unsere Situation heute ja diese, wir haben es gesungen, die Ketten sind gesprengt. Wir wurden aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis, dem Machtbereich der Finsternis herausgerettet. Wir stehen seit diesem Zeitpunkt unter der Hoheit unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind Herausgerettete. Ja, was heißt das? Was bedeutet das? Worin und wo leben wir? Wo leben wir als Herausgerettete? Meine Lieben, auf welchem Boden, auf welchem Territorium stehen wir? Heute noch, unsere Füße. Es ist doch klar, sie stehen immer noch auf Feindesland. Satan ist der Gott dieses Zeitalters. Er ist der Fürst, der in der Luft herrscht. Und das heißt, die gesamte Materie ist am heutigen Tag immer noch ihm unterstellt. Wir merken also, der Herrschaftsbereich Satans geht etwas über die Erde hinaus. Eben, er herrscht in der Luft. Und somit ist dieser ganze Raum inklusive der Erde auch unter seinem Einfluss. Und deshalb geht es zu und her auf dieser Welt, wie es eben zu und her geht. Kurz und knapp bringt das 1. Johannes 5,19 auf den Punkt. Das ist ja das Schöne an der Bibel. Sie macht da nicht drumherum irgendwas ausschmücken, sie ist einfach klipp und klar. Und in 1. Johannes 5,19 heißt es, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Absolut real. Als Herausgerettete leben wir noch immer auf dieser bösen Welt. Und die Sünde, haben wir gesagt, wohnt in unserem Fleisch. Unsere Situation heute. Es bedeutet, und es hat für uns nun eine Bedeutung, diese Tatsache. Nämlich, du und ich, als Herausgerettete auf diesem bösen Territorium. Dieses Herausgerettetsein bedeutet nun für uns, wir dürfen jetzt nicht einfach tun und lassen, was wir gerade wollen. Was die Umwelt uns so schmackhaft machen will. Jemand bezeichnete das so gut mit, unser Handlungsradius, der ist jetzt eingeschränkt. Das ist eine Konsequenz daraus, dass wir diese übernatürliche, überherrliche, neue Stellung, diese überhimmlische Stellung in Christus erhalten haben. Wir können nicht mehr einfach tun und lassen, was uns gerade in den Sinn kommt. Und ab dem Zeitpunkt dieses Herausgerettetwerdens geht es doch für uns eigentlich in unserem Leben nur noch um seinen guten und vollkommenen Willen. Wusstest du, dass in Bezug auf Hinausgerettete das Wort Gemeinde, was das Wort Gemeinde eigentlich bedeutet? Im Griechischen steht das Wort Ekklesia. Und das heißt herausgerufen. Gott hat in allen Heilszeiten seine Herausgerufenen, zum Beispiel damals den Noah, den Abraham. Und im heutigen, in der heutigen Heilszeit der Gnade sind wir die Ekklesia, die herausgerufene Gemeinde. Herausgerufen, hinaus oder herausgerettet. Gott hat mit dem Leib Christi, mit dir und mir etwas vor. Das war immer so. Wenn Gott jemanden herausgerufen hat, hat er einen Plan gehabt. Auch mit dir und auch mit mir hat er einen Plan. So wie bei Abraham zum Beispiel. Er rief ihn, hatte einen Plan, ganz konkret. So ist das auch bei einem jeden von uns. Und glauben wir bloß nicht, dass irgendjemand von uns neben dem Radar des Planes Gottes läuft. Gott ist zu groß, zu allmächtig, zu durchwebend, um mit jemandem von uns keinen Plan zu haben. Ist ausgeschlossen, geht gar nicht. Unser Lebensradius hat sich verändert. Stellst du dich ihm zur Verfügung? Stell ich mich ihm zur Verfügung? Es kann nur noch um seinen Willen gehen. Und wenn wir an diesem Punkt innerlich hin und her überlegen, und das geht uns wahrscheinlich allen in unterschiedlichsten Lebensabschnitten mal so, ja, dann Hand aufs Herz, dann schlagen wir uns mit dem ungekreuzigten Ich herum. Oder mit Teilen davon, könnten wir sagen. Weil wir da noch irgendwo am alten Leben hängen oder eben an unserem fleischlichen Ich. So viel zu unserer Situation heute. Als Herausgerufene geht es um Gottes Willen in unserem Leben. Und nun nähern wir uns dem Ereignis, welches wir angesprochen haben vorher, was mit dieser Verwandlung, die uns erwartet, zum Herrlichkeitsleib, nämlich noch erwartet, was unbedingt zur Gemeinde mit dazugehört. Und nun vielleicht nochmals die Frage zuerst, wann geschieht das? Wann kommt es überhaupt zu dieser Verwandlung? Und das ist dann der zweite Punkt, der Tag Jesu Christi. An mehreren Stellen erwähnt Paulus diesen Tag Jesu Christi. Da könnten wir jetzt stellvertretend lesen, Philipper 1, Vers 6. Da heißt es in Philipper 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Also wir sehen den Anfang des Werkes Gottes in einem jeden Glied des Leibes Jesu. Und wir sehen hier deren Vollendung. Du und ich werden vollendet am Tag Jesu Christi. Und das hängt nicht von dir und mir ab. Wir können noch so eine Frömmigkeit leben, irgendwie aus dem Fleisch oder was. Das liegt in Gottes Hand. Es ist sein Werk, das er in dir angefangen hat. Und er wird als allmächtiger Gott dich vollenden an seinem Tag. Das steht felsenfest und darauf dürfen wir uns freuen. Zukunft im Blick. Freust du dich? Freue ich mich? 1. Korinther 1, Vers 8. Auch da finden wir diesen Tag. 1. Korinther 1, Vers 8. Da heißt es, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ist doch absolut herrlich. Und auch hier sehen wir leben heute in einer Phase oder in der Phase der Festigung. Gott festigt durch alles, was er in unserem Leben fügt und zulässt. Durch alles. Auch eben, wenn wir Gewisses nicht verstehen. Es dient uns zur Festigung. Und so verstehe ich eben auch diesen besonderen Vers, alles dient uns zum Besten. Gott festigt bis zum Abschluss am Tag Christi. Also wir sehen, dieser Tag, das ist der Tag der Vervollkommnung. Und an diesem Tag findet die Verwandlung eben statt. Und da schwingt nun eben dieses eine noch mit, da kommen wir jetzt dann gleich im dritten Punkt drauf zu sprechen. Also wir werden vollkommen gemacht, die heutige Stellung, die wir im Geist haben, wird dann Realität. Das sündige Fleisch ist dann endlich Geschichte. Nun, bis es soweit ist, das geschieht natürlich eben nicht einfach so. Ist ganz klar, das geschieht nicht einfach so. Und wir sehen doch nun, zwischen unserer Situation heute und dem zukünftigen Tag Christi, dieser Vervollkommnung, da gibt es eine Diskrepanz. Da gibt es eine Diskrepanz. Und deshalb glaube ich, dass an diesem Tag Christi etwas unbedingt dazugehört. Und da sind wir nun beim dritten Punkt, der Richterstuhl Christi. Der Richterstuhl Christi, der gehört für uns dazu beim Blick in die Zukunft. Und jetzt wollen wir zunächst einmal fragen, ja, um was geht es in diesem Geschehen am Richterstuhl nicht? Um was geht es nicht? Am Tag Christi werden wir vor diesem Stuhl erscheinen. Wir lasen Philipper 1,6, wir müssen vollendet werden. Und wichtig ist schon einmal zu erwähnen, dort geht es nicht um deine und meine Sünde. Geht es nicht um deine und meine Sünden, die quasi uns als Sünde angerechnet werden. Das ist ja absolut ausgeschlossen. Sind wir ja schon mitgestorben, mitbegraben, mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen Orte. Und wenn ich mich jetzt irgendwie unbedarft ausdrücken sollte in den folgenden Minuten, die noch kommen, Sünde ist nie gemeint. Das ganze Werk Jesu wird eben im vollen Umfang uns heute schon angerechnet. Und 1. Korinther 12, 13 sagt, dass ein jedes Glied am Leib unseres Herrn Jesus in seinen Leib hineingetauft ist. Ob wir Juden sind oder Griechen, ob wir Knechte oder Freie sind, wir sind in Jesus hineingetauft. Und deshalb sagt Paulus so oft, wir sind in Christus. In Christus. Also wenn wir Christus betrachten, wer am Kreuz hängt, dann sind wir nicht wie die Jünger, die da stehen und auf ihn schauen und sagen, er ist für mich gestorben. Sondern Paulus geht weiter. Er sagt, du bist mit ihm dort gehangen. In ihm, unser altes Ich, es ist gekreuzigt. Also es geht ganz tief. Um was geht es auch nicht? Es geht am Richterstuhl Christi auch nicht um den großen weißen Thron. Es geht nicht um den Gerichtsthron Gottes. Es geht nicht darum, wer wird gerettet und wer nicht. Ausgeschlossen, das liegt ja bereits hinter uns, diese Frage. Wir sind ja schon im Festigungsprozess auf unsere Vollkommenheit. Und um was geht es auch nicht? Und das ist wahrscheinlich, also für mich die größte Ermahnung, sage ich mal, es geht auch nicht um deine und meine eigene Leistung. Auch ausgeschlossen. Es geht nicht um eigene Leistung. Das Wort Preisrichterbühne, das hier oft genannt wird, da müssen wir etwas nüchtern bleiben. Es erweckt den Eindruck, eigene Leistung erbringen zu müssen. Aber um das geht es nicht. Wenn man es genau nimmt, ist das Wort Preis eigentlich schon Auslegung. Weil es steht so, auch im Grundtext, nicht da. Es steht nicht Preis. Der Bezug wird dann mit den oftmals von uns genannten Kronen beigezogen. Und da werden die dann scheinbar in gewisser Art und Weise vergeben, aber Preisgericht, eben es ist schon so, das Wort Preis steht nicht da, das müssen wir einfach mal festhalten. Also am Richterstuhl kann es nicht um unsere Leistung gehen. Paulus sagt es, allein aus Gnade, allein aus Glauben. 2. Korinther 3, Vers 5. Hier heißt es, 2. Korinther 3, Vers 5, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Und das Wort Tüchtigkeit könnten wir eigentlich auch nennen, tauglich oder brauchbar sein. Meine Lieben, wenn Gott es uns nicht schenken würde, sind wir unbrauchbar. Da brauchen wir gar nichts, uns irgendwie einzubilden. Und da sitzen wir alle im gleichen Boot. Wenn Gott es uns nicht schenkt, und ich meine, wir könnten tüchtig ja auch sagen, Energie haben, etwas zu tun zum Beispiel. Also wenn Gott uns die Kraft nicht geben würde, wären wir energielos. Und so herrlich zeigt es nun auch, ich liebe diesen Vers, der ist so befreiend, 1. Korinther 15, Vers 10. 1. Korinther 15, Vers 10. Da sagt Paulus, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und da klopfen, ich weiß nicht, wie es dir geht, da klopfen wir uns doch gerne dann manchmal selber auf die Schulter. Pah, war ich wieder fleißig, habe ich jetzt wieder viel geschafft heute, wunderbar, viel gearbeitet und mehr als alle anderen da im Büro. Wir fragen uns noch, sehen die alle, was ich alles leiste? Und manchmal haben wir dann noch den Eindruck, ich bin unersetzbar. Was würden die nur ohne mich tun? Aber weißt du was? Nicht einmal mehr arbeiten als die anderen, nicht einmal das können wir uns anrechnen. Wir reden noch nicht mal davon, ob die Arbeit jetzt in guter Qualität oder in schlechter Qualität war. Wir reden nur mal davon, ob wir jetzt mehr arbeiten konnten oder nicht. Das Gelingen ist ja nochmals etwas ganz anderes. Auch das Mehrarbeiten schenkt Gott allein. Das ist ein Geschenk Gottes. Und Paulus erfährt in diesem Vers Furten, der sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und Epheser 4 übrigens fällt mir gerade ein, da sehen wir auch, wie Gott alles abmisst. Da geht es darum, die Gaben Gottes sind auf jeden zugemessen. Und dann heißt es auch, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit, wie er es gibt. Und wir Menschen, da merken wir, wir dürfen uns gar nicht vergleichen. Selbst die Leistungsfähigkeit wird von Gott geschenkt und ist auf einen jeden zugeschnitten. Und der eine ist schwächer und der andere ist stärker. Und mal ist dann der andere stärker und dieser wieder schwächer. Und als Leib tragen wir uns gegenseitig. Und in Römer 12, 3 bis 5 ist es, glaube ich, da steht sogar vom Maß des Glaubens geschrieben, wie es Gott schenkt. Also auch da, Gott ist der, der gibt und zuteilt. Und ohne ihn sind wir absolut unbrauchbar. Also eigene Leistung ausgeschlossen. Eine falsch gelebte Frömmigkeit. Lassen wir das bleiben. Sei wie du bist, lebe mit dem Herz für unseren Gott. Es geht nicht um ein Schauspiel voreinander irgendwie. Es gilt nichts, ist nichts wert. Und der Richterstuhl, der kommt ja vor in dieser bekannten Bibelstelle und da sind wir nun jetzt in 2. Korinther 5, Vers 10. 2. Korinther 5, Vers 10, hier heißt es, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Und hier im Kontext, ist ja immer wichtig, auch den Kontext zu beachten, hier im Kontext von Kapitel 5 geht es um die Sehnsucht von Paulus, um die Sehnsucht der Leibesglieder überkleidet zu werden, eben dieses sündige Fleisch endlich loszuhaben. Und aufgrund dieser Sehnsucht ist da der Wunsch, eben am liebsten würden wir doch das schon heute wegreißen und das einfach weg mit. Und Paulus sagt, er will schon heute so leben, wie wenn er schon jetzt überkleidet wäre. Und da sagt er, ob ich daheim bin bei Gott oder bei Jesus oder jetzt eben noch nicht daheim. Ich will heute schon so leben, als wäre ich schon auferstanden. Um diese Sehnsucht geht es. 2. Korinther 5, Vers 9. Da heißt es, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. Sei es daheim oder sei es nicht daheim. Und der Wunsch, unserem Herrn eine Freude zu sein. Und in diesen Worten, in diesem Kapitel sehen wir auch, es geht um den Leib Jesu. Es geht um uns heute im Zeitalter der Gnade. Und nun haben wir gelesen in Vers 10 von diesem Richterstuhl. Und da steht im Grundwort, steht Bema, B-E-M-A. Und dieses Wort kann man wiedergeben mit Richterstuhl, aber auch einfach mit Stufe oder mit Podium. Mehr steht da nicht. Es ist also nicht ganz sicher. Es gibt da unterschiedliche Übersetzungen. Die einen übersetzen das auch anders. In einigen Bibelübersetzungen steht Richterstuhl, auch in den gängigen, sage ich mal. Aber eben auch Stufe oder Podium könnte korrekt sein. Es ist also irgendeine Art Plattform oder Podest, könnten wir sagen. Und das gab es übrigens auch jeweils auf den Marktplätzen. Und von diesem aus wurden dann Reden gehalten. In unserem Fall hier, wenn wir sagen, eine Stufe, ein Podest, damit Christus von dort aus dann dich und mich beurteilen kann. Christus bewertet, er beurteilt. Ist das uns bewusst? Und interessant ist noch als Ergänzung diesbezüglich, unser Herr Jesus hat nie über den Richterstuhl gesprochen. Wir finden das nur beim Apostel Paulus. Noch einmal ein Indiz darauf, es geht hier um die Gemeinde. Es geht um den Leib Christi. Also wir müssen alle vor diesem Podest, vor dieser Stufe, vor diesem Richterstuhl offenbar werden. Und das führt uns jetzt zum vierten Punkt. Was wird dort beurteilt? Es wird beurteilt, was wir auf dem von Gott gelegten Boden gemacht haben. Wir könnten sagen, den unerschütterlichen Boden Gottes. Was haben wir darauf gemacht? Wir finden das in 1. Korinther 3 in den Versen 11 bis 15. Da heißt es in Vers 11, 1. Korinther 3, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Christus ist dieser unerschütterliche Boden. Und herrlich ist, wir wissen, dieses Fundament, es ist absolut stabil, es ist unerschütterlich. Das beinhaltet die uns betreffenden Dinge, dieser Boden Christus für uns als Gemeinde bedeutet, aus Gnade gerettet. Es bedeutet, gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Es bedeutet, mitversetzt in die himmlischen Örter. Es bedeutet, versiegelt mit dem Heiligen Geist, verordnet zum Besitz der Herrlichkeit Gottes, in die wir mit hineingenommen sind, in das ganze Erbe des Christus. Und über allem Irdischen stehend, dieses Fundament ist in uns und in dem in uns wohnenden Christus. Und es bleibt fest, das kann uns niemand nehmen. Es ist auch nicht erschütterlich durch deine und meine Sünde. Wichtig ist, das Fundament Christus hat nichts zu tun, auch hier nochmals, mit dem, was wir tun oder mit dem, was wir nicht tun. Unser Gnadenstand, der ist fest. Und das ist absolut wunderbar und das darf dich und mich auch ermutigen. Wenn wir heute in dieser Zeit auf die Welt schauen, ich weiß nicht, vielleicht bist du Hausbesitzer oder irgendwas, eben du hast Eigentum, da sterben ja viele Menschen danach, weil es sowas wie eine Sicherheit ja gibt für den Menschen. Aber beim Beobachten dieser Zeit merkt man, irgendwie ist selbst das Eigentum des Menschen einem nicht mehr sicher. Man hat das Gefühl, irgendwann kann einer kommen und sagt, es gehört jetzt einfach uns, fertig, Schluss. Stellen wir uns mal vor, das wäre mit unserem Gnadenstand so. Das wäre absolut traurig, da hätten wir auch keine Sicherheit in der Zukunft. Nein, es ist uns fest, es ist uns unerschütterlich sicher und das darf dich um mich jubelnd stimmen. Der Gnadenstand ist fest. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, aber was bauen wir nun auf diesen unerschütterlichen Boden? Das sind jetzt du und ich gefragt. Was machen wir daraus in dieser Gnadenzeit? In dieser überhimmlischen Stellung bauen wir Gold, Silber, Stroh. 1. Korinther 3, Vers 12. Paulus, er formuliert das so: Was ich jetzt im Fleisch lebe, im Wohnsitz der Sünde, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Im Fleisch, in unserer Niedrigkeit, in der Anfechtbarkeit, in der Zerbrechlichkeit leben wir ganz für den Sohn Gottes. Im Glauben, dass wir in dieser Stellung sind. Und auch sagen könnten wir, ich lebe im Glauben des Herrn Jesus. Er hat es vorgemacht. Wir leben in seinem Glauben. Er hat alles schon vollbracht. Und in 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, es sei gut oder böse. Es wird beurteilt, es sei gut oder böse. Nun, das Wort böse, es klingt krass. Wir müssen auch hier aber betrachten, was sagt der Grundtext. Man kann das auch übersetzen mit schlecht. Man kann das auch übersetzen mit schlimm, minderwertig, faul, wertlos. Und hier steht Kakos. Das brauchen wir ja gar nicht weiter ausführen. Es gibt Bibelübersetzungen, die das auch mit schlecht übersetzen. Passt vielleicht besser. Es sei gut oder schlecht. Und dann heißt es in 1. Korinther 3, 13, der Tag wird es zeigen. Und da frage ich uns jetzt, ja, welcher Tag wird das zeigen? Der erwähnte Tag Jesu Christi. Der Tag wird es klar machen, am Richterstuhl, am Podest unseres Herrn. Und meine lieben 1. Korinther 4, alles im Dunkel wird dort ans Licht gestellt. Alles. All das, mit dem wir uns oder was wir auf diesen Boden Christus gebaut haben. Und eben nochmals, nicht Sünde, sondern Dienst. Das Leben für den Herrn. Und was gehört nun damit rein? Ich glaube, Dinge wie zum Beispiel, wie wir unseren Gnadenstand ausgewirkt haben. Wir können mal lesen, Philipper 2, Vers 12. Philipper 2, Vers 12. Das sind jetzt eigentlich so Kriterien, die da beurteilt werden. Philipper 2, Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ja, tue ich alles ohne Murren, ohne zweifelnde Überlegungen. Wie ist das bei uns? Wie laufen wir in der Rennbahn des Glaubens, wie Paulus das ja veranschaulicht? Mit was, oder was geben wir uns hin? Vielleicht mehr dem Radfahren? Oder wie nutzen wir unsere Zeit? Oder auch zum Beispiel, wie leiden wir mit Christus? Weichen wir allen Lektionen im Leben aus? 2. Timotheus 2, Vers 12. Wie wir mitleiden, wie wir erdulden, das hat gemäß diesem Vers Auswirkungen auf die Mitregentschaft in der Zukunft. Da geht es dann ums Mitherrschen in größerem oder weniger größerem Ausmaß. Da sehen wir, das hat Einfluss. Oder die Frage von Paulus, ja, wenn wir ja im Himmel sind, schon heute, versetzt, suchten wir das Droben? Kolosser 3, 1 bis 2, auch das? Ist Gold, Silber oder eben halt Stroh? Oder geht es eben in unserem Leben mehr um Irdisches? Wollen wir lieber Menschen gefallen oder wollen wir Gott gefallen? Und wir erwähnten ja, dass Gott mit einem jeden von uns einen Plan hat. Ja, wandelten wir in den Werken, die Gott für einen jeden von uns vorbereitet hat? Epheser 2, Vers 10. Setzen wir unsere Ehre da rein, Christus zu gefallen, 2. Korinther 5, Vers 9. Und interessant ist übrigens mit diesem Daheim oder nicht daheim. Paulus setzt das Jetzt und die Zukunft auf eine Stufe. Er zeigt, es spielt keine Rolle mehr. Heute soll schon sein wie die Zukunft und wir sollen eben alles in den Wohlgefallen Christi reinsetzen. Ohne Unterbruch. Wir haben heute schon ewiges Leben. Und wie steht es um die Erscheinung unseres Herrn Jesus? Sehnen wir sie uns herbei, wie das Paulus in 2. Timotheus 4, 7 bis 8 sagt? Und rechnen wir damit, dass wir der Sünde gestorben sind, oder hadern wir die ganze Zeit? Also wenn wir durchs Leben gehen und wir stoßen uns irgendwo den Zeh und wir denken, das ist jetzt, weil ich mich heute falsch verhalten habe, meine Lieben, dann leben wir nicht in dieser Freiheit des Christus. Also in diesem Ereignis des Richterstuhls geht es darum, wie wir gehandelt haben in unserem Leben hier, in unserer Stellung. Das Reden, das Schweigen, das Tun und Lassen. Auch das Lassen. Haben wir Dinge nicht getan, die wir hätten tun sollen? Wir wussten, das ist jetzt dran, ich muss telefonieren mit diesem Bruder. Und dann haben wir Gras drüber wachsen lassen. Und scheinbar werden dann für solche Dinge eben Siegeskränze, Kronen, wie wir sagen, vergeben. Jemand hat eben das Beispiel der Rennbahn des Glaubens nochmals so ein bisschen ausgeführt, fand ich sehr gut. Er hat gesagt, der Gläubige ist auf der Glaubensbahn. Er kann entweder die Innenbahn nehmen und ganz innen laufen, ist natürlich die schnellste Bahn, oder er kann ganz außen laufen, wo dann vieles Irdisches im Leben mitschwingt, wo es um unsere Verwirklichung geht. Alle kommen ans Ziel. Das ist das Ermutigende für uns. Es kommen alle ans Ziel. Aber beim einen geht es halt um die Außenbahn. Wie kommen wir am Ziel an? Das ist die Frage, die sich uns stellt. Und so gibt es dort bei dieser Bewertung dann auch Beschämung. Das müssen wir auch betonen. Es wird irgendwie Beschämung geben, Feuer, weil all das Eigenverliebte, das Eigengemachte, das muss verbrennen. Es muss verschwinden. 1. Korinther 3, 11 bis 15. Und ich glaube, es gibt niemanden von uns, bei dem nichts verbrennen wird. Es wäre eine Illusion. Wir könnten eigentlich sagen, ja, was wir jetzt im Hier, heute noch nicht gestorben sind, was wir heute noch nicht mitgekreuzigt haben, jetzt so bildlich gesprochen, das muss drüben nachgeholt werden. Alles, was untauglich, was wertlos, was eben Kakos war, das wird von Jesus durchleuchtet, es muss passend gemacht werden, es muss ausgerichtet werden. Richten, ausrichten, können wir auch sagen. Nun, an diesem Tag Christi wird das geschehen. Und Paulus nennt nun noch einen Vers, wo wir sehen, wie wir eben unser Leben auch leben könnten. Und das lesen wir in Philipper 3, 18. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Philipper 3, Vers 18. Und stellt euch vor, hier geht es um Gläubige. Was wir jetzt lesen, da geht es um Gläubige. Hier heißt es, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Viele leben ihr Leben als Feinde des Kreuzes, des Christus. Ja, was heißt das? Eben nochmals, selber Werke tun, besser dastehen wollen. Da pfeifen wir eigentlich auf das Kreuz. Selber gerechter werden, eigene Gerechtigkeit, eigene Werke im irdischen Anstreben. Da sagen wir eigentlich, ich brauche das Kreuz nicht. Der Welt gleichförmig, sagt Paulus auch. Und Paulus, er weint nun um die, die ihr eigentlich ihr Zuhause im Himmel haben, aber so eben nicht leben. Nun, das führt uns zum letzten Punkt, das ist fünftens, warum werden wir beurteilt? Warum überhaupt das Ganze? Nun, angesichts dieser erwähnten Tatsachen, wir erschrecken da ja manchmal auch, keiner von uns will Beschämung erleiden, keiner von uns will, dass Dinge verbrennen. Nun, ich glaube, dass wir, wenn wir so empfinden, dass wir ein falsches Verständnis haben, ist der Tag Christi, ist der Tag deiner Vervollkommnung ein Tag des Schreckens? Nein, wir freuen uns doch auf diesen Tag. Wir freuen uns, wenn wir das sündige Fleisch loswerden, nicht wahr? Das ist doch kein Tag des Schreckens. Wir werden Christus gleich gemacht. Dann kommt alles Fragwürdige, alle Beweggründe. Es wird ans Licht gestellt. Das ist ja eigentlich etwas Positives, oder nicht? Und das wird Christus selber dann intern mit seinen Gliedern ausmachen. Da haben dann Engel übrigens keinen Zutritt. Es ist eine leibesinterne Angelegenheit. Und da sehen wir doch eigentlich, wie positiv das ist, wenn wir von unserem Herrn Jesus geschult werden, komplett tadellos werden, fleckenlos werden. Und wenn wir empfinden, das ist ja schrecklich, ich werde beschämt, ja, dann wollen wir doch eigentlich unsere Schwachheiten verstecken. Dann stehen wir nicht zu dieser Transparenz. Wir müssen doch dem uns ausliefern und sagen, ja, es ist doch völlig in Ordnung. Das Ungute darf doch offenbar werden. Weg mit dem Zeug. Das ist doch etwas Herrliches. Und so, dass dann jeder Einzelne zum Haupt Christus passt. Wir dürfen uns freuen auf diesen Tag. Wir dürfen uns dem Herrn einfach ausliefern. Das bedeutet heilsame Korrektur. Wir lasen in 2. Korinther 5, Vers 10, wir müssen dort offenbar werden. Und nun vielleicht fragt der eine von euch, wieso müssen wir überhaupt offenbar werden? Gott weiß doch schon alles. Ist ja sinnlos. Doch ein Widerspruch. Meine Lieben, wir werden offenbar nicht, weil Gott oder Christus noch etwas offenbar werden muss. Natürlich nicht, sondern warum? Für dich und mich selber. Wir könnten sagen, du und ich werden uns selber dort offenbar, weil wir ja nicht einmal selber alles über unser eigenes Leben wissen. Manchmal geht es uns schlecht und wir wissen nicht mal den Grund. Auch wenn wir konsequent mit Gott leben, in Christus leben, meine Lieben, bei uns gibt es Irrtümer. Es gibt Fehlverhalten. Das ist manchmal auch unbewusst. Wir sind uns unserer Fehler nicht bewusst. Wir verletzen Geschwister in der Gemeinde und wissen es vielleicht nicht. Und das muss unser Herr Jesus klären. Er muss das klären mit seinem Leib. Gott kann nicht einfach sagen, wir lassen fünfe gerade sein. Geht nicht. Und das ist eben auch gut so. Er will uns ausrichten. Jemand hat das so schön gesagt. Das steckt ja in diesem Wort offenbar werden mit drin. Wir werden persönlich für uns selbst vor dem Herrn offenbar. Und das Offenbarwerden ist auch deshalb wichtig für uns, damit wir wissen, wie beurteilt Jesus überhaupt das alles, was ich gemacht habe? Das wissen wir ja irgendwie gar nicht. Das ist gut für uns zu wissen. Wir benötigen objektive Beurteilung, um effektiv zu wissen, was war gut oder was war schlecht. Und durch diese Schulung, meine Liebe, werden wir zugerüstet. Ja, für was werden wir zugerüstet? Wir werden zugerüstet für unsere Aufgaben in den überhimmlischen Örtern. Wenn wir als Glieder des Herrn Jesus fungieren in der Zukunft, stückweises Wissen, lückenhaftes, das muss abgetan werden. Das wird Christus klären, 1. Korinther 13, 12. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Stückweise muss weg. Und erst am Zielpunkt erkennen wir alles, das eigene Verhalten. Ersten Korinther 4, Vers 5. Was sind das für Dinge, die wir teilweise nur erkennen oder jetzt eben stückweise erkennen? Ersten Korinther 4, Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finsteren Verborgene ans Licht bringen, es wird alles ans Licht gestellt und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem von uns ein Lob Gottes zuteil werden. Jedem. ein Lob Gottes zuteil werden. Also richtet nichts vor der Zeit. Meine Lieben, wir haben gelesen, das im Finsteren Verborgene, das sind Dinge wie, vergessen wir den Einfluss der finsteren Mächte nicht. Das sind Gedanken, Ratschläge unserer Herzen. Das sind unbekannte Größen, die unser Handeln beeinflussen und auch das Handeln der Mitgeschwister. Vergiss nie, wenn du über einen Bruder oder eine Schwester urteilst. Du weißt nicht, was für einen Einfluss die finstere Macht in dem Moment gehabt hat. Deshalb sagt Christus, weil ihr das alles nicht wisst, beurteilt nichts vor der Zeit, bis Christus kommt. Wir wissen nicht, welche Anfechtungen in dem Moment auch jeder von uns hatte. Und da sind wir, und ich kenne das von mir, da so schnell Gedanken, ach, so bin ich nicht, ich bin ja besser als der. Völliger Quatsch, dürfen wir nicht uns hinreißen lassen. Ja, die Finsternis hat Einfluss auf unser Leben. Einmal mehr, einmal weniger. Und genau diese Dinge, meine Lieben, und dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Solche Dinge werden dann eben zurechtgebracht an diesem Richterstuhl. Da werden Entfremdungen zweier Glieder zum Beispiel, die da heute noch sind. Man hat sich zwar vergeben, aber doch steht das irgendwie im Raum. Da wird das auch ausgeräumt, das wird alles aufgehoben. Hinderungen, zwischenmenschliche Beziehungen, da wird alles aus dem Weg geräumt. Nun, als letzten Bibelvers für heute Morgen lesen wir mal 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24. 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24. Es gibt ja manchmal auch Situationen, wo wir vielleicht gewisse Geschwister nicht einordnen können. Gewisses finden wir eigenartig oder irgendwie besonders oder gehen deshalb ein bisschen auf Distanz. All das wird ausgeräumt. Nun, dieser Vers, 1. Thessalonicher 5, der wird ja sehr oft als Schlusssegen gelesen in einem Gottesdienst. Und da heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Und das sehen wir auch, er selbst tut das. Es gibt Dinge, die macht Gott selbst und das lässt er nicht irgendjemand anderen machen, sondern er hat das zur Chefsache erklärt. Er heilige euch, das heißt, er nimmt die Seinen heraus, er rettet sie heraus aus dem Feindesland, stellt sie beiseite. Das ganze Wesen, Geist, Seele, Leib möge untadelig bewahrt werden. Aber jetzt die Frage, meine Lieben. Ja, wann geschieht das? Also wenn dieser Schlusssegen gelesen wird, müsste das uns eigentlich immer so ein bisschen pieksen. Warum? Ja, Geist und Seele, okay. Aber Leib? Untadelig? Fleckenlos? Wenn wir das lesen, also bei mir kann das noch nicht der Fall sein, das kann ich bezeugen. Das wird bei seiner Ankunft, beziehungsweise wenn wir dann bei ihm sind, in seiner Gegenwart, wird sich das komplett erfüllen. Dann auch der Leib, fleckenlos, rein, Geist, Seele, Leib und er ist treu, er wird das tun. Und das geschieht, wenn wir mit ihm zusammen sind. Und so dann zum herrlichen Abschluss. Wir haben es gelesen und das ist so gewaltig und erstaunlich in 1. Korinther 4, Vers 5. Jeder, meine Lieben, jeder, egal wie viel bei dir verbrennt und bei mir verbrennt, jedem wird ein Lob Gottes zuteil werden. Doch absolut gewaltig. Wunderbar. Wir dürfen uns freuen auf diesen Richterstuhl. Endlich das lästige Fleisch loszuhaben. Wir dürfen uns freuen auf das wahre Zuhause und endlich Jesus buchstäblich mit dem Fleisch gleich zu sein mit dem Herrlichkeitsleib. Amen.
Amen.